Stimmt so.
Stimmt so.
Stimmt so. Stimmt so.
Der Cowboy-Podcast von Nando und Navid.
Navid, ich habe Halsschmerzen.
Nein.
Doch.
Oh nee, zeig mal, mach mal A. Mach mal A.
A. A.
Eieiei, ist aber ganz schön rot da hinten.
Naja.
Am Zäpfchen.
Ich weiß, es sind aber komische Halsschmerzen. Das sind äußerst komische Halsschmerzen, die habe ich irgendwie nur morgens, wenn ich aufwache. Da ist der Hals trocken und dann habe ich Schluckbeschwerden. Und dann, wenn ich einen Tag über oder in den Tag starte und Wasser trinke und mal ein Teechen und dann ist es so Nachmittag, dann geht's. Dann geht's irgendwann.
Also ich kann ja nicht groß irgendwie mitreden so von dem Tag danach, Katerstimmung und sowas, weil ich nicht der größte Alkoholtrinker bin, Alkoholzunehmende bin. Aber ist das vielleicht die Katererscheinung, weil ich weiß, ich merke, du hast heute frei.
Ja, ist richtig. Aber ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich bin clean. Aber
was hast du denn sonst genommen?
Ja, gar nichts. Gar nichts. Es kam einfach. Vielleicht habe ich Corona, ich weiß es nicht. Ist das ein
Hast du das jeden Morgen?
Das ist natürlich jetzt, was man als erstes macht, ne? Wenn du morgens aufwachst und du hast irgendwelche Beschwerden, erstmal gucken, Anzeichen für Corona, ne?
Ja, klar.
Das ist jetzt natürlich, in der Zeit macht man das natürlich. Habe ich auch gemacht und da stand Halsschmerzen könnte sein.
Aber ist ja auch richtig, dass man das macht, muss man ja sagen.
Ja.
Wäre ja schlimm, wenn man da nicht dran denken würde.
Ich habe dann auch direkt Fieber gemessen und normale Temperatur gehabt. Dann war ich erstmal so gut, okay, also. Sehr unwahrscheinlich.
Aber du meinst, das kommt öfters vor und das geht dann aber weg, oder wie?
Naja, und naja, jetzt ist der zweite Tag, an dem ich es habe, jetzt ist es ein bisschen länger. Vielleicht kommt es jetzt so, weißt du? Ist ein bisschen.
Oh, bahnt sich was an. Ey, an deiner Stelle würde ich entweder einkaufen gehen oder jemanden zum Einkaufen schicken, aber dir scheint es ja noch ganz gut zu gehen, und mich mit Ingwer eindecken. Weil das ist das, das wurde mir, das kannte ich vorher auch so noch nicht, beziehungsweise so Ingwer, ja, ist halt einfach ein Kraut, eine Wurzel, wie alles andere auch. Aber dann habe ich Leute gesehen, die sogar das auf Ingwer rumgekaut haben und irgendwie habe ich mir das auch angewöhnt, da einfach mir eine Ingwerstange zu holen. Kosten ja nichts, wiegen ja auch nichts, weil die nach Gewicht irgendwie verkauft werden. Und dann da, Prost erstmal dir auch, du streckst mir eine Tasse entgegen, wahrscheinlich Ingwertee. Und da kaue ich dann wirklich auf diesen Wurzeln drauf rum, aber du machst es richtig, sehe ich.
Ja, ich schneide den klein, hau den in die Kanne und dann wird aufgebrüht. Dann wird aufgebrüht und dann gibt es schön Ingwer. Das brennt dann schön im Hals, ja. Habe ich schon, mit Honig mache ich das, das ist immer gut. Gerade jetzt, ist ein guter Tipp übrigens, jetzt, wenn so die Jahreszeiten ineinander übergehen, ne, dann nicht nur die Übergangsjacke rausholen, sondern auch öfter mit Ingwer arbeiten, das ist ganz wichtig. Das hilft vor allem, das hilft tatsächlich.
Es geht ja bald wieder die fünfte Jahreszeit nach der vierten dann. Da kann man sich auch nochmal wieder was überlegen, was für ein Tee da in Frage kommt. Aber vorneweg, es gibt ja, also ich finde, erstmal, lass uns kurz über Ingwer reden. Ich finde, Ingwer ist super, sind wir uns beide einig, finde ich schön. Es gibt Sachen, da sind wir uns nicht ganz so einig, wie zum Beispiel der Name dieser Sendung oder die Aufzählung der Protagonisten dieser Sendung. Herzlich willkommen bei Stimmt zu dem Ingwer-Podcast von Nando und Navid oder Navid und Nando. Und das ist eben so eine Sache, da sind wir uns selber nicht ganz so sicher. Ja. Du hast eine Präferenz, die war, wenn ich mich recht entsinne.
Also ich bin immer eher so für Navid und Nando. An dieser Stelle erstmal ein Hallo, ja. Aber die andere Version, die kannst du ja mal vor dich laut aussprechen, so. Eben, da fehlt bloß noch von John Williams die Musik und dann sind wir hier bei Jurassic Park. Also so hört sich das für mich an.
Aber genau, das passt vielleicht ganz gut zu uns, aber auch zu unserer Zielgruppe, aber auch zu uns. Wie gesagt, ich bin ein riesen Jurassic Park-Fan, glaube ich. Ich würde sagen, der größte Jurassic Park-Fan, den ich kenne. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Aber lass uns erstmal über irgendwas sprechen. Ich finde, Ingwer, ne, hat natürlich eine Schärfe, die attraktiv ist, finde ich, die aber eine angenehme Schärfe ist oder eine leckere Schärfe irgendwie auch ist.
Ja, die ist sanft, die ist sehr sanft und freundlich ist die Schärfe. Die ist
aber,
nicht so
aber trotzdem bissig, wo sie sein muss. Ich finde, trotzdem ist es eine Schärfe, die irgendwie, die man leicht unterschätzt, die aber irgendwie auch, weiß ich nicht, die auch gut tut. Wenn du irgendwie am Bodensatz, am Uwe, ne, unten wird's eklig, die Abkürzung, und eine unserer Hörus hat uns das mitgegeben. Letztens haben wir überlegt, okay, warum heißt das überhaupt Uwe? Unten wird's eklig, ja. Ne, der letzte Spuckesatz, der bei einem Flaschengetränk dann unten oder bei einem Teegetränk, was auch immer, Tassengetränk, dann unten übrig bleibt. Und da, wo nochmal richtig viel Ingwer konzentriert ist, da wird's nochmal richtig spannend. Und da freut man sich auch drauf. Weil am Anfang denkt man sich, ja, geht schon. Und, aber unten geht's dann nochmal richtig heiß her.
Ja, aber wenn man drauf rumkaut, ne, dann ist es aber nochmal anders. Ne? Also wenn ich so den Tee trinke, aber nochmal das drauf rumkauen, da wird es dann schon leicht unangenehm. Leicht unangenehm.
Boah, aber bissig. Also angenehm bissig. Ich find's schön. Anders als so eine Pepperoni. Also vorneweg, ich muss sagen, ich bin jemand, der kann mit Schärfe viel anfangen. Der kann auch, der hat auch eine relativ, relativ hohe Toleranz, würde ich sagen. Ich bin auch so ein Typ, der geht so zu diesen schärfsten Currybuden und geht da auf Stufe 9 hoch oder 10 nicht, weil sonst würde ich, glaube ich, aus den Latschen kippen.
Hängt da schon aber ein Foto von dir an irgendeiner Bude?
Nee, aber das,
aber ist
es
das
wird
Ziel?
Noch passieren. Es wird noch passieren, auf jeden Fall. Aber jemand, der wirklich so in die 500.000 Scoville-Richtung geht, wo ich sage, yo, irgendwie muss man sich da auch quälen manchmal, ist halt nicht immer nur Spaß in der Gastronomie, in der Kulinarik. Ich kann da vieles aushalten, aber ich finde so richtig ekelhaft. Das ist auch nicht wirklich scharf, aber die Art der Schärfe ist unangenehm. So Peperonis mag ich gar nicht. Ich weiß, mein Vater, der kaut irgendwie drauf rum oder packt das irgendwie immer so auf so einen Teller, so eine grüne Schote meinetwegen auch nur. Aber ich finde auch, das ist eine unangenehme Schärfe, die sich so richtig an den Zungenrändern irgendwie breit macht und einfach ein blödes Gefühl auslöst, finde ich für mich.
Da ist ein richtiger Schmerz einfach, der dahinter steckt. Ein richtiger Schmerz. Ich habe das mal probiert zu meiner Jugendweihe.
1824, ja.
Ja, damals, da war es noch schön. Da gab es aber schon das Moskito hier in Cottbus, das kennen bestimmt einige. Das war ja so ein Ding damals. So
damals noch Mücke, damals Mücke. Noch Mücke,
genau. Damals noch Mücke, genau. Und da sind wir hin mit der Familie und haben das schön gegessen und die haben ja immer so ein bisschen, exotisch kann man, ich sag mal jetzt exotischeres Essen und dann war da mal ein bisschen was mit Curry, ein bisschen Ananas und dann mal so eine Chilischote überall mit drin, so, oder oben drauf. Und ich war so, oh geil, das ist ja eine Chilischote, die werde ich jetzt mal essen. Und das waren aber diese kleinen, garstigen, weißt du, diese eigentlich nur zu Dekozwecken raufpacken, die eigentlich niemand isst. Und Klassiker, ich dann natürlich, oh geil, hab abgebissen. Und ich eine Stunde lang musste ich so kämpfen, Alter, das hat so... Das ging einfach nicht mehr weg, ne? Du machst es ja dann, es gibt ja dann kein Zurück mehr.
Ja.
Wenn du darauf rumkaust,
dann musst du durch.
Dann musst du halt echt durch und dann irgendwie ein Glas Milch bestellt und alles Mögliche, fast angefangen zu heulen. Ich dachte, das ist jetzt mein Leben. So sieht mein Leben ab jetzt aus. Ich muss jetzt immer mit diesen Schmerzen leben.
Aber so ist es ja generell, wenn man sich irgendwelche Nervengifte oder sonst was für Sachen da verabreicht, man muss halt ausharren, warten, bis es vorbei ist. Man hat sich das angetan, man muss da jetzt irgendwie durchstehen, man muss sich da durchkämpfen. Aber ich finde auch diese Symptome, die sich da oder wie der Körper sich schrittweise dann doch darauf reagiert. Ich finde das so interessant, dass so Sachen wie, okay, fuck, jetzt brennen die Lippen, die Zunge ist taub, jetzt verkrampft der Kiefer, der Gaumen oben verkrampft und wird so richtig, keine Ahnung, legt sich in so ganz schwere, harte Falten. Ich finde das total interessant. Und dann natürlich das Hitzegefühl, das Schwitzen, die Träne, also die Nase läuft, weiß ich nicht, es spielt da alles mit rein.
Es treibt alles raus, es treibt alles raus. Genau. Und natürlich dann der berühmte Satz, ne, es brennt immer zweimal.
Und genau. Also ich erwische mich immer, weiß ich, im Laufe der Zeit, je älter ich werde, umso mehr sympathisiere ich dann doch mit diesen ganz alten Weisheiten, wie es brennt immer zweimal oder keine Ahnung, irgendwie diese Bauernweisheiten oder Sprichwörter von nichts kommt nichts, wo ich am Anfang gesagt habe, oh, nerv mich nicht, bla bla bla. Aber ja, und jetzt, weiß ich nicht, in einem Alter angekommen, wo ich merke, ja, die stimmen halt einfach und es brennt halt auch immer zweimal, das kann man ruhig sagen.
Ja, also dieses Sprichwort an dieser Stelle können wir so bestätigen.
Das alte Sprichwort aus der Antike kommt. Marcus Tullius hat das damals gesagt. Es brennt brennare emere.
Ne? Two also, times.
Zweimal.
Two times.
Two times. genau, einfach nur um Ingwer mal etwas, so die angenehme Schärfe des Ingwers mit einer unangenehmen Schärfe einfach mal gegenüberzustellen. Ja, jetzt trotzdem nicht diese Scoville Hall of Fame dann irgendwie erklimmt.
Ja. Beim Ingwer ist ja auch die Sache, da wird ja auch immer gesagt, dass der auch für die Verdauung so furchtbar gut ist. Und ich habe irgendwann mal...
Furchtbar gut.
Ne, ganz furchtbar gut. Ich habe irgendwann mal auf Social Media habe ich so ein Bild gesehen, wo dann irgendwie oben drüber stand, diese Lebensmittel helfen den Organen und dann haben sie festgestellt, dass die Lebensmittel dann auch so aussehen wie das Organ. Also zum Beispiel diese Ingwerwurzel, ne? So im Ganzen, die sieht eben aus dann wie das so ein bisschen wie das Verdauungssystem und dann stand dann halt drunter, das ist jetzt die Begründung, weil Ingwer gut für den Verdauungstrakt ist.
Ist das geil. Aber deswegen wissen die wenigsten, die Walnuss hilft fürs Gehirn tatsächlich.
Das
ne?
war unter anderem auch aufgelistet tatsächlich.
Ja, natürlich.
Ja, logisch.
Gute Scheiße.
Aber ich weiß, was waren denn noch? Ja, fällt mir jetzt nicht mehr
die
ein.
Die Bunte oder was hast du da gelesen? Die Bunte oder was hast du da gelesen?
Ja, Brigitte. Brigitte.
Ja, na klar.
Die gute alte Brigitte. Habe ich Abo abgeschlossen. Jeden Monat landet die im Briefkasten.
Ach, das wird dir doch zugesandt als Pressevertreter. Gib's doch zu.
Naja, deswegen im Briefkasten. Und die ist immer so zerknittert. Ich habe die Befürchtung, der Postmann liest immer heimlich, bevor sie bei mir reinsteckt. Die Brigitte. Der hat mir auch letztens Ingwer empfohlen. Ist gut für den Magen. Dachte ich, ah.
Siehst du? Ja, und jetzt hast du es im Tee. Jetzt hast du einen im Tee.
Ja. Jetzt habe ich tatsächlich einen im Tee. Da hast du recht.
Oh, aber Nando, lass uns eben nochmal zum Moskito zurückkommen. Du hast eben gesagt, so, ah, die machen ja so ferne, sagen wir mal, exotische Küche. Du, würde ich unterschreiben, alles, was irgendwie nicht Döner ist in Cottbus, ist für mich exotische Küche.
Das stimmt, ja. Kann man so unterschreiben.
So, Stadtwächter. Oh, das ist mal was ganz Wildes. So. Ja, das kennt man gar nicht.
Schnitzel mit Champignons drauf, hallo.
Ja, hier muss man sich fragen, wie oft esse ich wie oft isst man Döner, wie oft isst man Schnitzel mit Champignons? Muss ich echt sagen, das Letztere ist selten der Fall.
Fällt weg, fällt runter, fällt hinten bei der Kante runter.
Ergo exotisch.
Ja. Apropos bei der Kante runterfallen, ich bin gerade, bevor ich jetzt hier mich vor den PC bewegt habe, ich habe ja heute frei.
Runtergefallen.
Da bin ich von der Kante runtergefallen.
Oh nein. Nee,
da bin ich über die Kante gegrindet. Ich spiele Tony Hawk jetzt gerade zur Zeit, das Remake ist rausgekommen.
Oh, geil, schön.
Und,
du spielst es sehr gut.
Ich hab am Anfang überlegt, na, soll ich mir das jetzt holen oder nicht? Und dann war ich so, und dann habe ich es mir aber doch gegönnt, weil ich Bock hatte. Und ich habe das Spiel gestartet und direkt lief dann der Vorspann los und dann war schon so, oh geil. Und dann bin ich direkt ins erste Level und du hast ja immer, der Soundtrack ist ja immer überragend gewesen, auch bei den Spielen.
Und auch neu überarbeitet, muss man ja sagen. Es ist nicht wie das alte Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, dass man den Soundtrack, der auch damals überragend war, muss man sagen, und sehr viele Identitäten einfach gebildet hat durch diesen, also die Wichtigkeit dessen, was da irgendwie dahinter läuft und dass es immer on point treffend war zu dem Spiel. Den haben sie nicht übernommen, obwohl sie das machen hätten können. Nein, sie haben ihn total neu aufgelegt. Mit so Grime-Größen wie Skepta jetzt auf einmal, Shutdown ist da dabei, aber auch Ska-Musik, die da drin reinfließt. Aber erzähl, du warst gerade...
Ja, ich find's geil, wie du da direkt drinsteckst wieder und Bescheid weißt. Finde ich gerade super. Habe ich gehofft auch so ein bisschen. Aber es sind ja auch alte Titel dabei und als ich das Spiel gestartet habe und ich skate direkt so los, mache den ersten Grind und es läuft dann als erstes Lied von Melancholin oder Melen, wie man die auch immer ausspricht.
Melancholin,
ja. No Cigar, und das war ich direkt so, geil. Und dann für den Moment so direkt Nostalgie-infused reingeballert. Mega. Und da dachte ich mir, die 40 Euro, die haben sich jetzt schon gelohnt, einfach für diesen Moment. Das war schon wieder richtig geil.
Ah ja, da freue ich mich auch.
Es freut mich, dass du dich auch freust.
Also ich will mir das auch holen. Ich weiß noch nicht, wo will ich es mir kaufen. Auf jeden Fall in der Produktion, im Produktionsteam wird es auch fleißig gespielt. Ja? Philipp, Grüße gehen raus und ans stimmt zum Produktionsteam.
Ja,
wenn es einen Multiplayer gibt, Catchable Flag, es gibt es glaube ich einen oder irgendwas, keine Ahnung.
Habe ich noch nicht
ausgecheckt.
Catchable
Flag nicht, aber so, könnt ihr ja mal connecten euch und ein paar Kickflips machen.
Ein paar Kickflips und danach ein Grind und dann noch ein Manual und dann noch ein Nose Grab oder irgendwie sowas, und dann fliegt man auf die Fresse und hat die 50.000 Punkte-Kombo versaut.
Und wenn ihr, weiß ich nicht, das auch spielt, liebe Hörus, dann grindet doch mal Nando in die DMs und dann könnt ihr euch mal messen aneinander, ja, wer hier die höheren Ollies macht.
Dann machen wir das große, stimmt so, Tony Hawk 1-2 Pro Skater Turnier.
Absolut. Stimmt so, stimmt so Team, ne? Also Philipp und Nando versus zwei Hörus und dann geht's los. Wer macht den krassesten Double-Heel-Flip?
Es hat sich übrigens schon eine Person bei mir gemeldet, die gerne ins Cottbusser stimmt so League of Legends Turnier-Team möchte.
Jetzt im Ernst?
Ja, ja. Grüße gehen raus an Johann an dieser Stelle.
Johann, sehr gut. Ah, er spielt bei dir mit, das ist so.
Er hat mir geschrieben, ich habe gerade den Podcast, falls du noch was jemanden suchst fürs Team, ich bin dabei.
Oh, krass. Das wird richtig...
Shit's getting serious, Alter. Huiuiui.
Ja, wirklich.
Wir müssen wirklich mal ein Turnier ausrichten.
Machen wir. Das machen wir, Nando. Du kannst dich da jetzt nicht rausreden. Ich habe nämlich auch schon, Philipp aus dem Produktionsteam spielt bei mir mit. Mit dem spiele ich ja, ist ja mein Mate, habe ich ja schon angekündigt. Dann habe ich noch jemanden, der ein Diamond-Spieler, ne, also schon die dritthöchste Liga in League of Legends. Und mal gucken, ob ich hier noch meine E-Sport-Team-Connections aus Gera reaktivieren kann. Ich habe ja in Gera, habe ich ja in einem E-Sport-Verein gespielt, 07 E-Sports, Grüße gehen raus, die sehr gut zu sprechen sind mit Ad-Hoc Gaming, ne, dem, sagen wir mal, Bundesliga-Verein im League of Legends Europa, Ad-Hoc Gaming, auch Deutschlands, ganz, ganz weit oben, Gamescom-Gewinner, glaube ich sogar auch.
Der hat die Gamescom durchgespielt.
aus Gera, muss man sich mal überlegen, die Stadt Gera mit, weiß ich nicht, 80.000 Einwohnern, einer großen Fläche und sehr, sehr viel Trauer in den Straßen, wo man echt, also da hätte ich als Letztes erwartet, dass die ein Bundesliga League of Legends Team beisteuern, was halt einfach Promis hat, die ich von damals kenne, als ich das noch aktiv irgendwie geguckt habe, die ganzen E-Sport-Spiele verfolgt habe, dass die da einfach irgendwelche Leute, die da irgendwie auf den großen Tribünen gesessen haben in der offiziellen Liga, dass die dann in Gera, weiß ich nicht, zwei Straßen daneben irgendwie ihr Headquarter haben. Niemals gedacht. Die auch gar kein Deutsch sprechen und, weiß ich nicht, unfreiwillig nach Gera gezogen sind, so wie alle, die nach Gera ziehen, nehme ich mal an. Aber gut, wir machen das. Wenn sich jetzt noch weitere Heroes finden, meldet euch bei Nando oder bei mir. Ich suche ja noch gerade noch so ein bisschen nach einem Promi. Ich will ja noch ein paar Promis irgendwie spielen haben. Holger Kelch oder sowas.
Holger Kelch auf der Top-Lane.
Auf jeden. Isolations Politik auf der Top-Lane. So machen wir das.
Geisteskrank.
Krieg kein Gank. Der kann schön feeden.
Feeden, Alter. Schön die Coins getten oder was man auch immer da macht. Den Tower destroyen oder die Agro pullen oder.
Er wird auf jeden Fall overextenden und denke ich mal, den einen oder anderen Gang fressen. Aber das können wir ja später im Detail dann austragen. Ihr werdet es dann sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich bin dafür, dass es kommt. Du hast ja jetzt auch schon einen jemanden im Team. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Vor allem mit Johann muss man ja sagen, Grüße gehen nochmal raus, habe ich ja früher auch viel gespielt.
Wirklich, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Na schön, der weiß, wie du tickst, der kennt deine Taktiken, da habe ich am wenigsten.
Nee, ich glaube eher andersrum. Ich weiß, wie Joni tickt. Naja, liebe Grüße geht raus, ich freue mich. Ich habe eben schon Holger Kelch gesagt, lass uns doch mal an ein paar Formate kommen. Ich wollte eigentlich Jode oder Holger K. vorbereiten, habe aber, und da bin ich ehrlich, den Anspruch mir ein bisschen so hoch gesetzt, dass ich sage, nö, da findest du noch was Brisanteres. Und deswegen habe ich ein ganz neues Format, ganz, ganz neues Format dabei. Ich sage einfach mal Jingle ab.
Der Duden, das World Wide Web, das Grimmsche Wörterbuch oder der Atze aus der Kneipe. Sie alle bieten
geile Wörter.
Das Format heißt geile Wörter.
Oh, das finde ich sehr gut, da kann ich ein paar Sachen beisteuern. Wenn das so funktioniert, wie absolut, ich mir das denke, aber erzähl erst absolut. Mal.
Wenn du jetzt, also das Ding ist, du magst es ja total gerne, wenn ich jetzt sage, okay, nenn mir jetzt so und so viel solche Sachen und wenn das falsch ist, wird die Community dich heimjagen. Das magst du ja absolut, deswegen wäre das so eine Situation, weshalb ich entschuldigt hätte, dass du heute kein Wort beisteuerst. Ich habe auf jeden Fall ein Wort beigesteuert, du kannst dir in der Zeit überlegen, aber erst nachdem du mir versichert hast, dass es ein tolles Wort ist. Geile Wörter, Einreichung, hiermit von mir Kleckerburg.
Ja.
Kleckerburg. Kennst du das Wort Kleckerburg?
Ja, sicher. Früher immer an der Ostsee schön gekleckert. Da wurde geklotzt und gekleckert. Und dann ist da ist Hogwarts entstanden am Strand, Junge.
Schön mit dem Sandspielzeug da irgendwie, weiß ich nicht, an der polnischen Ostsee oder sei es irgendwie am Badesee sitzen und einfach schön irgendwie entweder aus dem Matsch vom Badesee da irgendwie oder vom Sandkasten da irgendwie, wenn man da rumspielt und den Gartenschlauch kurz mal reinhält oder keine Ahnung, sonst wie, einfach da ein bisschen das zurechtformen, dann ne, einmal in diesen Matsch oder in diesen nassen Sand greifen, die Faust zudrücken, Sand drin haben und dann langsam irgendwie durch kurze Bewegung oder einfach durch genug Druck diesen Sand da traurig runterkleckern haben und bis sich dann irgendwie so eine Kleckerburg bildet, die halt so spitz zuläuft oben. Und das Wort Kleckerburg, das hat sich in den letzten Monaten bei mir, das ist aus meinem Vorbewusstsein hochgerutscht und das kriege ich gerade so nicht mehr raus. Also ich habe mich da mal aktiv irgendwie oder irgendwie bin ich drauf gekommen und jetzt schwirrt es die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Ich denke so, Kleckerburg, oh, jetzt eine Kleckerburg bauen oder man versucht so Vergleiche irgendwie mit diesem Wort anzustellen. Ey, krass, sieht ja aus wie eine Kleckerburg, dieses Haus da.
Das Wort erzeugt direkt so ein Bild im Kopf, ne?
Absolut.
Das macht es, glaube ich, so gut.
Also es gibt natürlich Wörter, die sind phonetisch schöner, aber auch Kleckerburg, ne? Kleckern ist ja an sich auch schon onomatopoetisch angehaucht, ne? Also das Wort, der Klang imitiert das, was der Gegenstand, ne, das Bezeichnete dann letztendlich auch ausmacht, ne? Kleckern, kleck, kleck, wie so klecksen, genau wie der Kuckuck, Kuckuck oder Miau oder knacken, ne, dass das Knacken in dem Wort schon drin ist. Kleckern, ne? Onomatopoesie nennt man das.
Oder wenn ein besonders großer Flatsch runterkommt, einfach auch nur mal so ein.
Da wär's, Genau, dann wärst du Flatschburg.
Eine Klatschburg wäre auch gut.
Oder Flipflop, haben wir auch so einen Onomatopoetiker. Genau, aber ich will gar nicht so ins Detail gehen, man muss es nicht zerdenken. Auf jeden Fall Kleckerburg. Für mich war das ein Grund, erstmal diese nostalgische Urlaubs-, weiß nicht, Freizeiterinnerung als Kind, die man hatte, zum anderen auch einfach Kleckerburg, keine Ahnung. Dann, wenn man sich jetzt vorstellt, dieser Gegensatz, eine Burg, etwas, ein großes, aufwendiges Konstrukt, was da von Menschenhand geschaffen wird, was einen Plan irgendwie verfolgt, wo ein Plan, sag ich mal, zugrunde liegt, eine Idee, meistens eine Burg, entweder irgendwas Ansehnliches, was eine Verteidigungsinstanz, Institution, das zum einen und zum anderen kleckern. Das, was man macht, wenn man irgendwie als Kind Spaghetti isst oder ich heute noch Spaghetti esse, dass man einfach so, dass die Tomatensauce aufs weiße T-Shirt runterkleckert.
Das lässt sich übrigens nicht vermeiden.
Tu das nicht, ne, denke ich auch. Und das beides zusammen, das Kleckern, das unfreiwillige, tollpatschige mit so einem krassen, mächtigen Konstrukt, was, weiß nicht, ein Zeichen von Macht ist, von der Herrschaft ist, von was Herrschaftlichem. Das beides zusammen mit diesem Klang und dieser Verbindung, sage ich mal, ins Nostalgische, Kleckerburg ist ein geiles Wort.
Da stimme ich dir zu 100% zu. Ich finde Kleckerburg auch
danke.
Super. Du hast gerade irgendwas von Plan und so erzählt, dass man da mit einem Plan irgendwie rangeht. Ich war gerade so, der kleine Navid sitzt an der polnischen Ostsee am Strand, hat so eine Papprolle dabei mit so einem Deckel, macht es auf und holt dann so einen Architektenplan raus, hat da alles bis ins kleinste Detail schon mal vorgezeichnet, die Statik schon mal berechnet und dann setzt er sich hin, fängt an zu kleckern und am Ende sieht's auch wie die Burg aus vom kleinen Nando 1864.
Ja. Oh, die gute Burg. Aber die Vorstellung ist geil, aber lass mich nicht, dass du falsch stehst. Ich bin von den Wortbestandteilen ausgegangen. Ne, kleckern,
ja, ja.
Ne, an sich was tollpatschig und Burg, eine Burg. Wenn du an eine Burg denkst, denkst du, wow, krass, das ist eine, da hat ein Fürst gerade oder keine Ahnung, irgendein König gerade seine, weiß ich nicht, gut bezahlten Arbeitskräfte mit tollen Arbeitszeiten da rangelassen.
Natürlich. Also meine Überlegung ist gerade so, wenn ich jetzt richtig doll reich wäre, dann würde ich einfach mal aus Spaß eine Kleckerburg in Groß bauen mit so einem Zementmischer an so einem Kran und dann wird er so hochgefahren und dann lässt man einfach nur so Zement immer von unten so runter, so pff, pff.
Ja.
Und dann baut man einfach so eine riesige Kleckerburg aus Zement. Warum hat das noch kein Scheich gemacht?
Ich denke mal, gut, Scheichs wären das, glaube ich, nicht, Scheichs, wären das, glaube ich, nicht gemacht haben oder keine Ahnung. Also ich denke da tatsächlich schon in so einem Kunstkontext. Also auf jeden Fall würde das locker durchgehen. Könnte man das schön mit dem Konzept, mit dem, was ich gerade schon gesagt habe, dann einfach nochmal, bist als Künstler, ne, der große Nando irgendwie, ne, passt doch, du bist ein Mann, ne, da ist der Kunstmarkt auch noch ein bisschen schärfer drauf, muss man leider sagen. Also die Weichen sind gestellt gewissermaßen, das Konzept ist gesetzt. Und wenn du das dann wirklich machst, mit dem Kran dann irgendwie da Zement runterträufeln lassen, dass du so eine Kleckerburg in Zement hast und das dann, weiß ich nicht, Dropsculpture-mäßig hier irgendwo in so einem Park stellst, ich glaube, da kann man dich schon irgendwie als Künstler installieren, etablieren. Also können wir machen.
Ich denke, ich werde Cottbus, der große Nanda Lore Schwikali wird Cottbus von Grund auf neu gestalten.
Schwikalini
mit Kleckerzement. Einfach schön von oben runter und dann. Oh, ist das bei mir
Was
oder bei
du
dir?
Da? Das ist bei dir.
So, da wird hier wohl gerade gebohrt. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Habe ich hier einen freien Tag, der wird um 15:30 gebohrt oder was? Oder gleich mal so klingeln gehen. Wir waren bei geilen Wörtern.
Nee, lass mich kurz sagen, wir können wahrscheinlich diese Kraftwerke irgendwie anhauen, so die Frau Leiterin einfach mal eine Mail schreiben und dann können wir das machen.
Der Frau Krämeier, einfach
Frau,
mal eine.
Frau Krämeier, genau, ich wollte gerade sagen, Frau Ulrike Krämeier, genau, die Gute. Die können wir mal anhauen und sagen, ey, wir haben hier einen Schwikalini da, wir brauchen einfach nur Zementmischer, ein paar Fördergelder, kannst du uns da was klären? Können Sie uns da was klären, Entschuldigung. Und genau.
Genau so würde das ja in der E-Mail lauten dann. Das wäre geil.
Oh, Entschuldigung. Ja, was ist dein geiles Wort, was ich dir jetzt spontan abknüpfe?
Achtung, hier kommt das geile Wort von Nando Schwikalini, Kavenzmann. Kavenzmann ist für mich ein Wort, das man zu selten benutzt einfach, weil Kavenzmann steht ja für etwas Großes, für etwas fast schon Übermächtiges, etwa wenn du jetzt zum Beispiel zum Ali-Döner gehst und du sagst, ich hätte gern einen Döner und du holst deinen Döner sonst immer nur in Jena mit einer Joghurtsoße und dann gehst du da und dann kriegst du halt so...
Wui Teufel!
Und dann kriegst du halt so einen riesigen Unterarm da in Alufolie verpackt und dann würdest du da stehen und sagen, ah, das ist ein richtiger Kavenzmann, wa? Richtiger Kavenzmann hier, du.
Ja. Kavenzmann, wow.
Ich finde, das Wort sollte man öfter benutzen im Sprachgebrauch. Oder? Wie ist deine Meinung dazu?
Kavenzmann bezeichnet umgangssprachlich einen beleibten Mann oder einen großen Gegenstand. Ich habe es noch nie gehört, das Wort, aber ich feiere es ab.
Es ist, hast du noch nie gehört?
Ich habe noch nie Kavenzmann gehört. Nee, also nie bewusst, wo ich gesagt habe, ah krass, was heißt das jetzt? Ja. Und es kommt von lateinischen cavere, sich in Acht nehmen. Das heißt, es hat auch anscheinend, also ich habe nebenbei gegoogelt, habe jetzt den lateinischen Ursprung, wie gesagt, cavere, das Verb, sich in Acht nehmen. Und jetzt spinne ich mal von mir aus weiter. Einfach sowas Großes, sowas Beleibtes, dass man tatsächlich von etwas so Mächtigem irgendwie spricht, dass man sich davor schon fürchten muss, ne, in Acht nehmen muss. Das heißt, stell dir vor, also was nennst du da Kavenzmann? Nennst du da deinen Unterarm, den du da ausgehändigt bekommen hast vom Dönermann, nennst du den Kavenzmann?
Naja, alles, was halt größer ist als normal als gedacht.
Ja, aber das ist doch krass, ne? Du denkst irgendwie, deine türkische Pizza ist eine so große Entität, dass man sich davor in Acht nehmen muss, ne? Dass die türkische Pizza naja, was Böses wollen würde. Krass, also ich finde es schön. Passt gut, Kavenzmann, das nehme ich auf jeden Fall mit. Also für mich hat das Format jetzt schon in der Hinsicht geklappt, dass ich einfach auch meinen Wortschatz, und wahrscheinlich auch nicht nur meinen, sondern dass wir den Wortschatz unserer lieben Hörus ergänzen oder bereichern.
Ja, finde ich super. Ich finde, die Kategorie gefällt mir. Hast ja schön was überlegt, muss ich sagen. Großes Lob an dich, Navid.
Ja, vielen Dank. Aber großes Lob auch für den Jinglemacher. Das bin nämlich auch ich. Jingle ab.
Der Duden. Das weltweite Web. Das Grimmsche Wörterbuch. Oder der Atze aus der Kneipe. Sie alle bieten
geile Wörter.
Ach, schön.
Herrlich.
Freut mich. Es ist die Geburt einer neuen Kategorie hier gerade mitbekommen. Das sind die Momente, da lohnt sich einfach das Podcasten, ja? Da wir beiden Cis-Männer hier, weißt du, sollen sie uns doch beleidigen hier als Klischee-Leute und privilegiert und so. Ist ja alles richtig, aber wir haben auch schöne Momente einfach dadurch, ja?
Ist ja keine Beleidigung, muss man ja sagen. Ist ja Feststellung. Fakt, muss man sagen. Mit 20er Cis-Männer mit einem Podcast, zwei Männer, wow. Aber nee, wir machen das ja aus Freude und auch des Geldes wegen, muss man ja sagen, wir kriegen 40.000 Zuschauer, Zuhörus, ne, die uns allesamt dann PayPalen. Das dürfen wir dem Finanzamt nicht so unter die Nase reiben, aber uns geht's schon recht gut, ne? Wir können uns schon so einen Kavenzmann dreimal am Tag leisten, früh Mittagabend. So sehen wir auch aus, dementsprechend ein bisschen aufgegangen.
Das sollte auch das Ziel eines jeden Geschäftsmannes und einer jeden Geschäftsfrau sein, sich so viel Geld zu verdienen, dass man sich einfach morgens, mittags und abends einfach den Kavenzmann leisten
Absolut.
Kann.
Absolut. Absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir.
Das wäre überragend. Ich habe kurz mal in meine Liste geguckt, da wo ich immer so manchmal Sachen reinschreibe, ne, über die man gerne reden möchte. Und da kann ich jetzt ich kann jetzt endlich mal einen Punkt abhaken, der schon seit so vielen Monaten da drauf steht. Wir haben ja gerade über Tony Hawk's Pro Skater 1-2, das neue Spiel, gesprochen. Und auf meiner Liste steht schon seit Ewigkeiten der Stichpunkt: Tony Hawk macht den 900. Kennst du das? Das Video?
Absolut. Absolut.
Das habe ich nämlich, das kannte ich nämlich absolut nicht. Und wie gesagt, Anfang des Jahres oder so bin ich mal drauf gestoßen. Oder habe ich das schon, nee, das habe ich noch nicht erzählt, ne? Habe ich das vergessen jetzt abzuhacken?
Nee. Gut.
Dann bitte, bin ich aber ruhig
erzähl.
Jetzt. Und zwar gibt es da dieses Video, das ist bei irgendeinem Event gewesen, keine Ahnung mehr, war großes Skater-Event, da ist eine riesige Rampe aufgebaut und Tausende, Hunderttausende Menschen stehen da drumrum und feuern einfach Tony Hawk an, der oben auf der einen Rampe steht und immer wieder runterfährt und dann Schwung holt und dann zu seinem Signature-Move irgendwie einsetzen will, dem 900. Also er springt hoch, greift sein Board und dreht sich dann drei oder vier Mal.
Zweieinhalb Mal.
Also ja. Leute, die rechnen können, wissen genau, wie oft er sich drehen muss.
Ich muss aber sagen, ich habe gerade gerechnet. Als du erzählst, habe ich gemerkt, okay, 900, was wir jetzt irgendwie sagen müssen, wie oft ist das? Habe ich jetzt nebenbei gerechnet, als du erzählt hast. Ne? Teamwork, okay, erzähl weiter. Er hat sich zweieinhalb Mal gedreht, genau.
Genau, exakt. Jetzt spawnen ja schön die dramatische Untermalung hier. Jedenfalls versucht er das drei, vier Mal und jedes Mal fliegt er immer auf die Schnauze und man sieht förmlich in seinem Gesicht, dass er sich wie krass er sich ärgert und dass ihn das ankotzt, dass er es jetzt nicht schafft. Und dann diese Menschenmassen drumherum, die dann die ganze Zeit immer so, ah, nochmal, nochmal und immer wieder Druck aufbauen. Und er steht da oben und er muss halt diesen abgefuckten Trick irgendwie schaffen. Und das kann man alles so schön beobachten, auch in seiner Mimik und so. Und das Geilste ist dann einfach, also jetzt Spoiler-Alarm, wenn er dann diesen Trick schafft, dieser Moment, die Menge rastet komplett aus. Er förmlich die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, macht dann nochmal hier sein, ja, Alter, das ist so ein geiles Video, Alter. Das ist so ein krasser Moment festgehalten einfach. Also das kann man sich mal angucken. Gebt mal bei YouTube einen Tony Hawk, macht hier den 900.
Absolut.
Wirklich, Empfehlung. Das ist meine Empfehlung an meiner Stelle. Da sieht man wirklich diese Anspannung und dann dieser Moment, wenn die Anspannung wegfällt und einfach nur noch völliges Zerbersten am Start ist, Alter. Das ist nice.
Ein paar kleine Randfakten dazu. Tony Hawk war tatsächlich der Erste, der offiziell, also bei so einem Event, also sag ich mal, was jetzt irgendwie bei euch, weiß ich nicht, in Cottbus-Sachsendorf auf dem kleinen Skateplatz da passiert, das kann ja niemand nachverfolgen. Oder auf jeden Fall jemand, der offiziell unter, weiß ich nicht, Augenzeugen und auf Tape und in einem offiziellen Event, er ist der Erste, der den 900er geschafft hat. Das heißt, er ist sozusagen der Pionier dieses Tricks und er war damals, glaube ich, auch schon nicht mehr der Jüngste. Das zum einen, das heißt, letztendlich ist er derjenige, der das, ne, der Pionier ist, der diesen Trick, sag ich mal, als erstes, sag ich mal, gerockt hat, gestanden hat. Und jetzt natürlich über die Jahre, die Skater werden immer krasser, die weiß ich nicht, das Skill-Level steigt halt auch bei den Leuten, weil man hat mehr Zeit irgendwie, die vergeht, das wird weitergereicht, ne? Es gibt bessere Tutorials, YouTube kommt dazu, mehr Leute haben leichter Zugang auf sehr gute Anleitungen, müssen nicht mehr diesen, weiß nicht, verhangenen Kiffer irgendwie auf der Halfpipe fragen, wie er das macht. das heißt, die werden immer besser und es gibt natürlich Leute, die haben diesen 900er gestanden und ich glaube meines Wissens auch schon in anderen Variationen oder fast schon mit so einer Viertelumdrehung, halben Umdrehung, ne, Viertel ist schwierig, aber mehr als das Eigentliche. Das heißt, es lastet irgendwie auf seinen Schultern, dass er, sag ich mal, der Pate, der Erfinder dieses Tricks jetzt das immer noch rocken kann. Zwar muss man sagen, er ist jetzt halt, ich meine, wie alt war, als er das jetzt nochmal gestanden hat? Er ist doch 50 schon gewesen, oder?
48.
Oder Ende 40.
Ich habe gerade recherchiert. 48.
Holy shit. Wie zur Hölle, also niemand, weißt du, also niemand sagt jetzt, ey, Tony Hawk, du musst jetzt nochmal den 900er stehen. Ich glaube, das würde niemand von einem 48-Jährigen verlangen, weil man denkt, Alter, du bist eine Legende. Das ist ja bei Hip-Hopern genauso, weißt du, diese ganzen, weiß ich nicht, diese ganzen Gründerväter des Hip-Hops, die ja alle zum Glück noch leben, weil es ein ziemlich junges Genre ist, da würde jetzt auch keiner mehr sagen, ey, spit mal hier einen Eminem-Rap-Cop-mäßigen schnellen Verse runter, sonst bist du nicht Hip-Hop. Sagt der keiner mehr, weißt du, die haben ausgesorgt, die haben den Weg geebnet. Da sagt man, okay, ey, Tony Hawk, niemand würde sagen, Tony Hawk, komm, du gehst jetzt auf die Halfpipe und beweist, was du kannst. Jeder will, ey, Tony Hawk, mach dir ein schönes Leben jetzt. Mach dir ein wirklich schönes Leben. Danke für alles. Aber er geht trotzdem mit 48 noch raus und dreht sich da, weiß nicht, auf einer meterhohen Halfpipe, springt meterhoch hoch und dreht sich zweieinhalb Mal noch. Ey, 48, was zur Hölle? Als ob wir irgendwie unsere Eltern jetzt bitten würden, ey, mach mal bitte 900 auf einer Halfpipe. Das ist vom Alter, es ist doch nicht so anders. Und da merkt man, wie krank, also wie wahnsinnig das einfach ist. Deswegen, Tony, mach, wenn du es hörst, grüße ihn raus, Tony Hawk, mach dir einen entspannten jetzt, wirklich, du lehn dich zurück, hol dir irgendwie ein entspanntes Haus, hast du doch schon, aber lehn dich zurück und ruh dich jetzt auf deinen Lorbeeren aus, du hast genug gegeben.
Aber er hat ja auch einen Sohn, ne, da frage ich mich jetzt, wie ist das für ihn so, muss er jetzt auch nochmal einen Trick abliefern? Will er da in die Fußstapfen treten? Ist da der Druck groß? Wie sind die Familienverhältnisse? Wird er zusammen gegessen am Tisch? Wird er das Smartphone nachts aus dem Zimmer geschmissen? Das sind so Sachen.
Ich wüsste selber nicht, wie ich agieren würde, wenn ich irgendwie der Sohn oder das Kind eines so krass berühmten Virtuosen oder einer Virtuosin wäre. Ich glaube, ich würde bewusst nicht das machen, was diese Person irgendwie macht, dieses Elternteil macht. Also ich weiß nicht. Also klar, du wirst damit in Kontakt gebracht, die haben ja auch Interesse so, ey, das ist mein Leben, also soll ich es auch meinem Kind in die Schuhe legen gewissermaßen. So Michael Jordan wird seinen Kindern auch Baseball und Basketball gezeigt haben, so das ist safe, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber weiß ich nicht, da ernsthaft reinzugehen, du wirst doch eigentlich nur mit Enttäuschung konfrontiert.
Ja, du bist dann immer der Sohn halt von jemandem. Und dann haben die Leute direkt Erwartungen, ob der jetzt das genauso gut macht. Und oh, wenn das der Sohn von oder die Tochter von dem oder von der und der ist, ja, dann muss das ja jetzt richtig geil sein, was die macht. So, du hast halt natürlich schon, die Einstiegshürde ist einfach viel größer, um öffentlich jetzt halt irgendwie was zu zeigen, weil du wirst viel schneller irgendwie verurteilt, wenn es halt nicht direkt geil ist.
Das ist absolut, aber andersrum hast du Leute, die sich die unangenehm sich bei dir einschleimen werden, weil sie sagen so, die irgendwie, weiß nicht, sehr viel toleranter dir gegenüber sind so und einfach nett zu dir sind, passt schon, du schaffst das so. Ne, du schaffst das, nur weil der Vater irgendwie gewissermaßen oder die Mutter irgendwie dahingehend so krass ist. Und zum anderen hast du halt auch Leute, und das darf man nicht vergessen, die sich krass bei dir einschleimen, um irgendwie eine Connection zu deinem Elternteil zu gewinnen. Ja. Die hat irgendwie da irgendwie, also du weißt gar nicht, okay, was sind jetzt wirklich Leute, die sich für mich interessieren oder für meine Talente interessieren oder wer will sich gerade einfach nur so ein Schlupfloch zu meinem Verwandten da, zu meinem Elternteil da irgendwie durchkämpfen. Also ich glaube, es ist wirklich nicht leicht. Deswegen würde ich, und genau deswegen, und das meine ich, würde ich, glaube ich, auch einfach was ganz anderes machen.
Wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung und dann da würde es krass sein. Ich habe da zwei lustige Anekdoten zu. Einmal ist eine Weile her, ich habe da so eine Doku gesehen, glaube ich, das war über Paul McCartney, glaube ich, von den Beatles.
Sagt mir nichts.
Wer?
Newcomer?
My Hardney? Kenne ich nicht.
My Hardney Gone?
Paul, wer? Ist der Deutscher? da ging es dann auch darum, irgendwann war dann, die haben in so einem Tonstudio abgehangen und irgendwann kam sein Sohn dann da rein, hat sich hingesetzt und hat halt übelst krass Gitarre gespielt und dann stellte er sie zur Seite und der Journalist fragt dann, was machst du eigentlich? Bist du auch Musiker? Und er ist so, nö, ich bin bei der Armee. Das ist so. Das ist wirklich das beste Beispiel von, yo, ich mache jetzt was komplett anderes.
Ja, damit rechnest du nicht auf jeden Fall als Interviewer. Aber passend dazu, zwischen der ersten und der zweiten Anekdote, lass uns auf die Stimm-zur-Stimmgabel-Playlist einfach mal von den Beatles Komm, gib mir deine Hand machen, ne? Aus dem großartigen Jojo Rabbit Soundtrack auch. Das deutschsprachige Beatles-Lied. Oh, komm zu mir, komm, gib mir deine Hand, komm, gib mir deine Hand.
Ja, Mann, das ist mega.
Das will
ich
schön.
Und ich würde auch, wie werde ich nochmal ausgesprochen? Millen Collin, das ist klingt wie so ein Doppelname aus Millen und Collin. Millen Collin mit No Cigar würde ich auch nochmal auf die Playlist packen. Die stimmt zur Stimmgabel, Leute.
Hause rein, die Checks.
Googelt mal, gibt mal bei Spotify stimmt so - Stimmgabel ein, Stimmgabel, und dann könnt ihr den heißen Soundtrack hier zum Podcast hören.
Jawohl, der heißeste. Aber nicht während ihr das hier hört, weil wenn ihr jetzt auf einen Song darauf klickt, dann werdet ihr hier rausgeschmissen. Vielleicht haben wir jetzt schon die ersten Hörer verloren, weil wir zu prominent auf die Stimmgabel verwiesen haben. Naja. Vielleicht.
Aber es ist uns egal, weil wir machen alles, was wir geil finden und ihr habt das auch zu feiern oder halt nicht. Dann müsst ihr halt so.
Wisst
ihr,
was ich jetzt feiern würde? So eine zweite Anekdote. Wimbert. Feuer
eine zweite frei. Anekdote.
Du hast gesagt, du hast zwei Anekdoten für uns.
Ja, genau. Ich habe noch eine. Gut, dass du es sagst. Dass du mich nochmal daran erinnerst. und zwar verfolge ich ja, weil ich so gebildet und cool bin, auf YouTube den Arte-YouTube-Kanal und da werden öfter mal...
Da kann ich kurz einhaken.
Oh, hallo,
und
ich höre den auch. Ich guck den auch. Ja, ich guck den auch.
Kann ich kurz einhaken? Ich guck den auch und ich würde gerne auf die Stimm-zu-Stimm-Gabe von Pöbel-MC Bildungsbürger Prolz einmal raufmachen. Einfach, weil es passt gerade. Weil wir schlau und cool sind.
Bildungsbürger Prolz, Junge, geil.
Okay, erzähl weiter. Arte, ich bin jetzt ruhig.
Und da ging es dann darum, also die haben ja dieses eine Format Street Philosophy, wo dann die Autorin Ronja von Rönne, oder vorher gab es auch nochmal so einen anderen Typen, dann gibt es immer so Folgen, die heißen dann Angst, irgendwie Selbstwertgefühl oder Freiheit, und dann zu den Themen sprechen die halt immer so mit Leuten und auch mit Philosophen und arbeiten das immer so ganz cool, und es ist auch schwarz-weiß und so, ist total toll. Und da war das Thema, glaube ich, Angst, und dann sind die zu einer Edelprostituierten gegangen, und die hat ihre Geschichte war total interessant, weil sie mal Philosophie studiert hat und auch Autorin ist und Sachen selbst geschrieben hat. Und irgendwann hat sie aber gemerkt, oder war ja wahrscheinlich auch von Anfang an klar, dass sie damit nicht so viel Geld verdient. Und dann hat sie sich dazu entschieden, einfach als Escort-Girl zu arbeiten. Und ist dann auch dazu übergegangen, sich damit selbstständig zu machen und hat dann halt ihre eigene Website, ihren eigenen Service so angeboten. Und die ist relativ bekannt, weil die auch in den Medien ganz oft vertreten ist und halt über Prostitution spricht und darüber eben so ein bisschen redet, dass man das jetzt nicht kriminalisieren sollte und dass Frauen eben die Wahl haben. Und also die redet ganz oft darüber und kommt darüber oft zum Thema. Und ich habe aus irgendeinem Grund, weil mir die hatten, warte mal, wie war denn der richtige Name? Du weißt nicht zufällig, worüber ich rede. Du hast es noch nicht gehört von oder von der gehört.
Nö. Deswegen, ich höre interessiert zu.
Genau, Hannah Lacomi heißt die. Und ihr, ihr Name unter oder ihr Pseudonym, unter dem sie eben als Escortfrau unterwegs ist, heißt irgendwie Salome Baltus. Und aber bei dem Namen Lacomi.
Ach doch, die kenne ich, die kenne ich. Ich folge dir auf Twitter.
Ja, siehst du? Kennst du? Ja. Kennst du? Ja. Und dann bei dem Namen Lacomi weißt du, irgendwie ist das doch komisch. Man, also irgendwie. Und dann habe ich halt mal gegoogelt und ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, sie ist die Tochter von Reinhard Lacomi, der ja ein ganz großer Musiker und Autor in der DDR war, der zum Beispiel das Märchen, den Traumzauberbaum, gemacht hat.
King.
Übelst King, oder? Also das kenne ich auch halt noch von früher. Und ich glaube, das ist halt seine Tochter. Das wäre dann irgendwie auch so ein Beispiel. Ne? Sie ist wahrscheinlich so, weil er eben auch geschrieben hat und Lieder gemacht hat. Und eben die Mutter war, glaube ich, auch Schauspielerin oder so oder auch Musikerin. Und eben aus so einem Künstlerhaushalt kommt und sie studiert dann Philosophie. Und wird dann aber irgendwie, Escortfrau.
Absolut. Er im Kinderbusiness mit dem Traumzauberbaum und sie ist im Erwachsenenbusiness.
Ja.
180 Grad Abwendung.
Auch faszinierend irgendwie. Fand ich ganz witzig. Ja, die Folge kann man sich übrigens mal angucken. Also generell Street Philosophie ist ein ganz schönes Format eigentlich. Manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß und wir beschäftigen uns eben mit den Themen, die jungen Mitzwanziger eben so beschäftigen. Ist manchmal so ein bisschen raufgedrückt, finde ich, aber ansonsten macht es schon Spaß.
Man kann ja sagen, Spaß beiseite und ne, du bist alt, ich bin jung, hahaha. Wir sind beides Mitzwanziger. Was sind die Themen, die uns Mitzwanziger beschäftigen? Nando, du, jetzt los, deine 3 Minuten. Du brauchst gleich die Tasse ansetzen, ich will jetzt von dir ein brennendes Plädoyer für das, was dich beschäftigt. Was sind Street Philosophy hier, weiß ich nicht, Ronja von Rönne, hast du gesagt, macht das?
Ja.
Hat mich übelst gewundert, krass, ich wusste gar nicht, dass die da auch am Start ist, muss ich mir mal geben, ich mag die ganz gerne. Die kommt jetzt durch deine Tür und sagt jetzt so, Nando, du bist, ne, was ist los? Wir sind hier von Arte. Was beschäftigt dich? Was hält dich die Nacht wach?
Und dann sage ich sowas wie...
Was bringt dich um den Schlaf?
Weltfrieden?
Weltfrieden, ja.
Doch. Ein geregeltes Einkommen?
Oh ja, das ist gut, ja.
Liebe?
Oh ja, Liebe. Ne, zu Zeiten von Digitalisierung und hier Social Media und Online-Dating, das Thema Liebe, ne, man entfremdet sich so ein bisschen. Ja, doch, das versteht man. Ist krass, ne? Das hätte ich wach. Ne, das ist wirklich so ein Phänomen der Zeit gewissermaßen, die Jugend jetzt hier prägt. Aber lass mich dir mal noch eine Frage stellen. Du hast ja Kunstgeschichte und Filmwissenschaften und Germanistik studiert, nicht? Und warst ja auch eigentlich sehr engagiert drin, aber hast dich dann trotzdem für eine Ausbildung beim Lokalrundfunk, sag ich mal, beim Fernsehsender beworben, einfach weil es halt auch besser Geld gibt, hast du dann gemerkt, nicht?
Ja, total.
Ja, ja.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das gar nicht stimmt.
Noch weniger als BAföG. Scheiße.
Und jetzt?
Ausgelernt.
Und jetzt tatsächlich weniger als BAföG.
Oh
nein. Ich hatte mit meinem BAföG mehr Kohle als jetzt eigentlich. Das ist... Kannst du ehrlich erzählen. Aber
das könnte dich ausstrahlen von Arte, das ist zu
das geht zu tief zu rein.
Das geht zu tief rein.
Dann müssen wir mal die Lokalsender untersuchen. Kann ja nicht wahr sein.
Raus an die Lokalsender.
Gute an alle Lokalsender an Brandenburg. Alles ganz, ganz tolle Arbeitgeber. Also wirklich, da kann man nur sagen, toll. Gut gemacht.
Brecht euer Studium ab.
Macht weiter so.
Und macht weiter so.
Oh, ey, aber jetzt. Wir sind gerade beim Thema Lokalfernsehen. Ich muss da mal ganz kurz, ich würde darüber mal ganz kurz reden. Wird jetzt vielleicht ein bisschen serious, ernst. Eventuell. Ich habe so ein paar Erfahrungen gemacht in letzter Zeit, wo ich sage, es ist ein bisschen besorgniserregend. Was heißt besorgniserregend, aber es ist schon komisch. Also für mich ist es auf jeden Fall komisch. Und zwar, wenn ich jetzt hier durch die Stadt gehe, mein Gesicht sieht man nun mal hier öfter im Fernsehen manchmal, ne, weil ich ja so als Moderator dann eben tätig bin und dann steht man da im Studio und liest eben
als
so.
Preisgekrönter, muss man sagen.
Tatsächlich, ja. Um mal hier mal auf die eigene Schulter zu klopfen. Schön, dass du es erwähnst. Das freut mich.
Hey, na klar.
Als es eben mit dieser ganzen Corona-Geschichte und so losging, ist mir dann noch aufgefallen, dass ich dann öfter irgendwie auch angesprochen werde. Und bisher war das immer so ganz nett. Aber das war dann eher schon so jetzt in letzter Zeit immer mehr, ich sag mal, aggressiver. Also die erste Geschichte war zum Beispiel, als es so losging und ich bin nach der Arbeit zum Rewe gefahren, einkaufen. Und dann war das schon so kurz vor jetzt hier nicht mehr das Haus verlassen, wenn es nicht unbedingt sein muss und nicht mehr in Gruppen abhängen. Und ich stelle so mein Fahrrad ab und sehe dann da so eine Gruppe Männer, 4, 5 Leute am Bier trinken, hängt zusammen, eng beieinander. Und dann war ich schon so, ja Leute, ist vielleicht nicht so cool, was ihr da macht. Und war so ein bisschen irritiert und hab da halt die ganze Zeit dann so hingeguckt, während ich mein Fahrrad angeschlossen habe. Die haben das mitbekommen, haben mich gesehen und ich höre schon so die ersten Worte, das ist ja hier LTV, LTV, ja. Und ich dann so, ja, ja, gut, okay, nur mal so kurz rüber geguckt, angeschlossen und bin schon auf dem Weg zu Rewe. Und kurz bevor ich bei Rewe in die Tür reinkomme, höre ich dann hinter mir, Lügenpresse, Lügenpresse. Und ich war so, sag mal, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, sag mal. Also das haben die sich doch jetzt, also wirklich, da war ich total perplex, bin dann da durch den Rewe, hab da meine Gurken, meine Tomaten eingepackt und mich innerlich schon auf ein kleines Sportfest vorbereitet. Aber als ich rausgekommen bin, waren die dann schon weg. Das zweite Mal war, da waren wir, haben uns mal getroffen bei jemandem aus der Produktionsgruppe und mit jemand anders aus der Produktionsgruppe noch zusammen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und da musste ich dann nachts durch die Stadt laufen, weil mein Fahrrad halt noch auf dem Altmarkt stand. Und dann laufe ich halt da so durch die Sprem und auch wieder so eine Gruppe jugendlicher Männer, sag ich mal, ne? Und ich laufe da vorbei und ich höre schon den ersten völlig voll, also ja, von LTV, LTV, ja, geil, das ist ja. Ich so, ha, Jungs, grüßt euch, schönen Abend, ja, ja, ich mach das tatsächlich, bin ich da mal zu sehen, cool, und gehe so weiter und höre dann so von hinten, ja, aber immer schön die Wahrheit berichten, ne? Nicht, dass du hier weiter so rumlegst, so. Und ich war schon so, Alter, das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ihr beschuldigt mich jetzt, dass ich hier irgendwelche Lügen im Fernsehen erzähle, weil ihr da irgendwie auf Facebook da irgendwas gesehen habt. Ich bin hier ein fucking Lokalmoderator vom Lokalfernsehen. Also, was wollt ihr denn jetzt eigentlich von mir? Und jetzt kommt die letzte Geschichte. Als ich letzte Woche, da wollte ich mir schnell noch einen Döner holen, abends um, keine Ahnung, 8:30 und bin bei mir hier um die Ecke zum Dönermann. Und der hat davor so Bänke und da sitzen immer so 3, 4, ich sag mal, ältere Herren und die sitzen da und trinken dann immer Bier. Also manchmal stehe ich da und dann kommt einer rein und die haben so eine Zapfanlage beim Dönermann und der kommt rein mit seinem Glas und dann will der Verkäufer schon aufstehen und das Glas voll machen und der Typ, der reinkommt, der sagt so, nee, lass mal, ich mach's selber. Und dann greift er so mit seinem Arm über die Theke rüber zum Zapfhahn und zapft sich so übelst in einer absolut
Verrenkung.
In einer absoluten Verrenkung zapfte sich da das Bier von hinten. Okay, alles klar.
Selbst ist der Mann.
Ich zapf mir das Bier selber, ich bin ja Stammkunde. Also, ja. Und an dem bin ich vorbeigelaufen und höre ich nur so, ja, junger Mann, ich muss jetzt hier mal was sagen. Also, ich hab dich letztens wieder gesehen. Du erzählst ja nur Lügen im Fernsehen, ha? Jetzt willst du hier reingehen und einen Döner holen, oder was? Du kriegst hier nichts. Du kriegst hier nichts, weil du nur rumliegst. Ich stand da, völlig perplex, war so, ach so. Und bin dann halt rein, hab mir ganz normal meinen Döner geholt. Und im Rausgehen gucke ich halt nochmal so rüber und guck dir mich allen Ernstes an und sag, ja, hau bloß ab jetzt. Ich sag dir, pass auf, pass auf. Also schon, und das war halt schon in einer aggressiveren Form und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt und als ich dann so rumgelaufen bin, dachte ich mir so, der hat mich ja schon gerade bedroht eigentlich, oder? Also es ist schon eigentlich nicht mehr lustig. Und dann dachte ich mir, Alter, wie abgefuckt ist das denn, dass ich jetzt hier vollgequatscht werde von Leuten, wo ich mich frage, Alter, was nehmt ihr euch eigentlich raus? Seid ihr völlig bescheuert? Oder ihr könnt, ich meine, kann ja jeder glauben, woran er will, aber mich dann hier vollzulappen als jetzt der große böse Mann von den Medien, der hier alle die Fäden, die Strippen zieht und von Cottbus aus alles so steuert, da denke ich mir, sag mal, also irgendwas ist doch da völlig schief gelaufen, oder?
Wirklich, ey. Also gerade Lokalreporter, die ja wirklich, sag ich mal, an der Quelle immer sitzen und nichts anderes tun, als irgendwelche Pressestatements da irgendwie dann noch zu verarbeiten oder irgendwelche Sachen, also vor Ort abzufilmen, so, weiß ich nicht, also ja, ja. Mann, Nando, ja, das ist absolut schade zu hören.
Aber es ist, gibt so ein bisschen, weil ich, das ist halt so eine Sache, das beschäftigt mich so ein bisschen, ich frage mich, wie kommen die Leute darauf, dass so Lügen erzählt werden und oder das für eine Lüge halten und dann, wo kriegen die eigentlich ihre Informationen her, dies, das, bla bla. Und deswegen möchte ich jetzt kurz mal noch einen Filmtipp ablassen, der sich so ein bisschen mit der Sache beschäftigt. Deswegen hier jetzt der Jingle.
Ich schaue gern mal einen Film, wenn Nando das sagt. Nandos Filmformat.
Und herzlich willkommen hier beim Filmformat, dem Format, wo ich immer so ein bisschen über Filme rede. Und Navid ist auch dabei.
Yeah.
Herzlich willkommen, Navid. Ich habe jetzt, bevor wir gerade geredet haben, habe ich eine Doku gesehen, die ist relativ neu auf Netflix. Die heißt auf Englisch The Social Dilemma oder eben das auf Deutsch dann irgendwie das Dilemma mit den sozialen Medien oder so. Hast du von der schon gehört?
Gehört, ja. Geguckt, nein.
Dann solltest du das dringend tun, weil... Also ist jetzt keine Überraschung, ich fand die Doku sehr gut. Da sind eben mehrere Leute, die für Google gearbeitet haben, für Twitter, für Instagram, Leute, die bei den Anfängen dabei waren, Leute, die dann auch im Marketing, bei der Vermarktung da 3-4 Jahre lang als oberste Chefs irgendwie gearbeitet haben. Und die sprechen halt über Social Media und da kommt natürlich am Anfang das, was man halt so kennt, ja, durch dieses ständige Vergleichen, macht das schon was mit uns? Und dann gab es dann auch so eine Statistik, wo gezeigt wurde, dass besonders junge Mädchen und Jungen davon gefährdet sind, eben durch dieses Vergleichen haben die so ein ganz komisches, eine ganz komische Art Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil das ja immer von Likes und so abhängig ist. Und dann haben die halt auch gezeigt, ja, dass die Kurve der Jungen und Mädchen im jugendlichen Alter, die sich selbst irgendwie schaden oder auch suizidgefährdet sind, dass die eben in den letzten Jahren rapide angestiegen ist, dass sehr viel mehr Leute halt wegen solcher Sachen eben ins Krankenhaus kommen. Und da, damit fängt das an und es geht dann aber noch viel, viel weiter. Also die reden dann eben auch darüber, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert und dass das komplette System, sei es jetzt Facebook oder Instagram, darauf ausgelegt ist, dass die Leute so lange wie möglich am Telefon bleiben, damit die halt so oft wie möglich irgendwie Werbung rausballern können. Und dass das System ja nicht unterscheidet und dadurch dann, also die kommen dann eben auch auf Fake News zu sprechen und Fake News werden dann eben so reingeballert und sobald dann halt jemand darauf klickt und sich da vielleicht jetzt irgendwas zu, keine Ahnung, jetzt hier Adenochrom oder so durchliest und der verweilt da ein paar Minuten länger, weil er sich das durchliest, dann merkt das System, oh, das findet er interessant, ich gebe ihm mal noch mehr davon. Und dann geht's halt auch darum, wie so eine Bubble und so entsteht. Und auf jeden Fall am Ende ist dann so, ja, Social Media trägt einfach tatsächlich dazu bei, dass die Gesellschaft immer mehr gespalten wird, weil viele Leute dann eben in ihrer Blase leben und dann nur noch das glauben und die anderen nur noch das. Und das ist mir, also das hat man ja immer schon so ein bisschen im Hinterkopf, aber so richtig bewusst war mir das eigentlich nie. Und weil die da eben auch Leute dort zu Wort kommen, die daran gearbeitet haben, an diesen Algorithmen, das dann nochmal unterfüttern und du denkst dir dann echt so, wow, also das ist echt ganz schön abgefahren. Und deswegen schaut euch das an. Gönnt euch das und ja.
Und geht doch auf unseren Instagram, lasst ein Like da, kommentiert fleißig, folgt unserer Stimme zur Spotify-Playlist. Unser Twitter-Account könnt ihr folgen, wenn ihr das gemacht habt.
Wir sind Teil des Problems praktisch.
Das ist würde man sich ja ziemlich leicht machen, wenn man sagt, okay, der Verbraucher ist daran schuld. Aber na gut, das ist so eine Frage, die ich mir auch sehr oft stelle, weil auch, keine Ahnung, man kriegt das natürlich mit. Man ist jetzt schon in der Blase, das muss man mitschneiden, das schneidet man mit. Man hat seinen Freundeskreis, seine Peer Group, wo man eigentlich schon ziemlich mit d'accord ist, mit dem, was da gedacht wird, gesagt wird, was man so plant, was man vorhat. Aber es gibt dann eben doch gerade familiär oder sonst was, irgendwelche, weiß ich nicht, Ausreißer, wo man sich denkt, okay, das ist halt wirklich so denken Leute abseits von meiner, von meinem Freundeskreis, und das ist beunruhigend. Und da stellt man sich die Frage, ja, okay, wie unterbindet man das denn? Und die Frage stelle ich mir, und natürlich, also ist es das Ganze, diese ganzen Plattformen, diesen Plattformkapitalismus irgendwie dadurch irgendwie in Schach zu kriegen, wenn man irgendwie Enteignung macht oder Verstaatlichung gewiss, also nicht Enteignung, Verstaatlichung, wenn man diese großen Plattformen, die sich jetzt, wenn man die irgendwie verstaatlicht, sodass sie eben nicht auf das Wachstum aus sind oder dass sie gewissermaßen reguliert werden können.
Genau das ist, was da eben auch zur Sprache kommt.
Ah, ja.
Da wird dann auch eben darüber geredet, wie könnte man das verhindern, indem eben diese riesigen Tech-Unternehmen eben zur Verantwortung gezogen werden und halt dieses, ne, auf Profit ausgelegt sein, dass man den besten Weg findet, um ganz viel Geld zu machen, das muss halt geändert werden, so, ne?
Das muss halt nicht die Hauptsache werden.
Ja.
Weil sonst gefährdet man halt einfach die Leben von ganz vielen Heranwachsenden und auch momentan einfach Erwachsenen. Eben, weil du sagst, dass weil die Suizidrate da irgendwie zunimmt und auch, weiß ich nicht, dass ja immer mehr Leute irgendwie mit gewissen psychischen Krankheiten da rausgehen. Ja. Aber genau, also, ne, also das ist das, also die Frage stelle ich mir, muss man das verstaatlichen? Die Kehrseite dessen ist natürlich okay, verstaatlichen, aber jetzt lebt man in einem Staat, der gewissermaßen anders reguliert ist als irgendwie diese feine Vorzeigedemokratie. Geh mal davon aus, ne, ich denke an China, ich denke auch an die Türkei oder sowas. Gut, was, wenn du das verstaatlichst, ist da wirklich Leuten geholfen? Da wird halt noch mehr eine gewissermaßen politische Agenda zur Eindämmung von irgendwelchen, da wird es halt gewissermaßen daher genutzt, um, ne, nicht zu spalten, aber irgendwie alle einheitlich in eine Richtung zu drängen, die halt dann doch anders wie gegen andere, anders wie spaltet, anderswo spaltet, im anderen Ausmaß. Also ich schaue mir das an, ich bin da sehr interessiert, du merkst, ich mache da jetzt schon meine Gedankenexperimente, ich schaue mir das an, liebe Hörer, schaut euch das auch an.
Wirklich, ja.
Ich denke mal, auf Netflix gibt's sie, ja?
Genau, ist auf Netflix jetzt vor kurzem rausgekommen, heißt eben The Social Media oder The Social Dilemma oder auf Deutsch eben
Das Dilemma
der sozialen Medien oder irgendwie so.
Ah, okay.
Und schaut euch das an, und also mich hat es sehr zum Nachdenken gebracht, und eben, also um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Sachen, die ich eben gerade erzählt habe, es ist dann so, Leute kriegen halt irgendwie was, zum Beispiel jetzt mal da beim Dönermann, da ist eben dieser komische Typ so Anfang 70 oder vielleicht ist er auch jünger gewesen, weiß ich nicht. Aber
vielleicht auch dein Alter.
Ja, vielleicht auch 1000. Mein Alter, ja. So, ja. Weißt du, was, also wie kommt er darauf, dass ich jetzt hier Lügen erzähle im Fernsehen? Das kann ja, entweder er ist jemand, der im Internet halt unterwegs ist, und dann fängt es ja auch schon bei Google an. Du gibst irgendwas bei Google ein, jetzt zum Beispiel Corona, und Google gibt dir dann immer so Vorschläge, um diese Suche zu vervollständigen. Und das ist von Region zu Region immer unterschiedlich, wie Google das ändert. Wenn jetzt zum Beispiel, wir leben jetzt hier in Cottbus, und ich sag mal jetzt, stell jetzt mal die Behauptung auf, Leute googeln hier lieber mal Corona-Verschwörung als irgendwas anderes, dann wird das, wenn du es hier googelst, automatisch mit Verschwörung oder irgendwas anderem aufgefüllt. Ja. Das heißt, du hast gar nicht mehr die neutrale Sicht. Und wenn ich mir denke, der ist dann vielleicht in so einer Bubble, weil wenn du das einmal machst, dann kommst du ja immer tiefer, weil du immer mehr Sachen vorgeschlagen bekommst. Ja. Und dann ist der da halt drin und kommt nicht mehr raus. Und dann kommt natürlich sowas zustande, dass ich dann von dem vollgepflaumt werde. Ist dann halt nur die Frage, wie geht man damit um, ne?
Vor allem ihr, man muss echt sagen, also ihr traut euch ja jetzt, also ihr sagt ja nicht irgendwelche anstößigen Sachen. Ihr habt ja nicht mal irgendwie ein Meinungsformat, wo man irgendwie, wie es die ARD oder die Tagesschau hat, wo sich ein Redakteur, ein Journalist da hinstellt und mal 2 Minuten lang seine Sicht auf eine Sache sagt oder irgendwas versucht darzulegen aus einer gewissen Perspektive oder was kritisiert. Sowas macht ihr ja nicht. Also ihr erzählt halt, weiß ich nicht, wer gerade irgendwie auf dem nahen Zug irgendwie alles mit dabei war, und halt Knobi Vital wird da nochmal irgendwie, oder weiß ich, Knobi Fit wird da nochmal in der Werbung reingespielt.
Ja, exakt. Aber das zeigt eben auch schon, wie beschränkt das Ganze dann ist. Alle Medien sind jetzt böse, ne? Alle, sobald ich den Fernseher anschalte, das ist alles, die lügen alle. So, das ist ja dann auch schon.
Und vor allem, wie es Journalisten treffen muss, die jetzt wirklich sich, sag ich mal, rauswagen und wirklich Statements sagen, ja, oder sich gegen Leute richten, die sich gegen den nicht aus der, also nicht vermeidbar, also absolut erkennbaren Rechtsruck, sag ich mal, richten und sagen, ja, so, yo, okay, das geht nicht klar. So, dann landen die auf irgendwelchen Listen oder werden natürlich dann irgendwie auch geteilt im Sinne von, okay, der erzählt Mist. Und dann hast du halt natürlich nochmal ganz viele, die sich an der Person abarbeiten. Und du, jemand, der sich nicht traut, so, oder nicht groß was sagt.
Lass mich da noch kurz einhaken. Ich habe dazu eine kurze Geschichte. Wir haben gedreht in der Spreeaue in Dissen. Es gibt immer so einen Wettbewerb um das schönste Dorf in Deutschland. Und die kriegen dann, da kommt so eine Jury und die bewerten das. Und am Ende gibt es dann einen Preis für das Dorf, was gewonnen hat. Und Dissen hat da im letzten Jahr gewonnen. Kommt ein Dorf, Maust, irgendwie.
Noch ein Dorf, der Preis ist noch ein Dorf. Also die noch ein Dorf rangestellt.
Wir kleckern jetzt noch ein Dorf auf euer Dorf drauf.
Zweites Obergeschoss.
Und da haben wir gedreht und Dissen war eben schon in der letzten Runde, wo es eben schon, hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, jo, die könnten das hier reißen. Und da war eben Spiegel TV war da. Und hat dann auch dort gedreht und wir sind so ein bisschen aufeinander geprallt. Und ich bin dann mit dem Spiegel-TV-Redakteur so ein bisschen ins Gespräch gekommen und hat gefragt, was wir für ein Sender sind, was wir hier so machen. Und meinte, ich habe schon mal Material von euch gekauft. Ich war so, toll. Und der meinte dann so, macht ihr dann auch bei Lausitz TV auch so ein bisschen so investigative Sachen, auch mal so gegen Hooligans oder so Nazis oder so? Und ich war so, also können wir nicht, wie soll das funktionieren? Also, es geht, machen wir nicht. Und dann guckt er mich so an. Bezahlt ja uns keiner. Und dann guckt er mich so an und ist so, stimmt. Würde ich glaube ich auch nicht machen, weil du wohnst ja wahrscheinlich in Cottbus, da kenne ich ja auch viele, also da bist du ja immer angearscht dann. Also das würde ich auch nicht machen an der Stelle. Und dann meine ich so, So, wenn du jetzt in Berlin wohnst, kannst du natürlich da irgendwie das machen, weil die Chance halt geringer ist, dass du irgendjemanden anpissen könntest, der dich kennt und dich dann mal nachts besuchen kommt, obwohl das ja immer irgendwie so ist, ne?
Obwohl es selbst da passiert, muss man ja sagen.
Also selbst da, aber er war halt auch schon so, hat dann komplett zurückgezogen. Der ist ja Quatsch, also könntest ja sterben im schlimmsten Fall oder gefoltert werden oder so. Dann hatte ich mir, ist ganz witzig. Oder eigentlich traurig, aber naja.
Eben, und genau sowas, was man machen müsste, macht man nicht und kriegt trotzdem schon sowas ab. Ja. Und dann kann man sich nur ausmalen oder will man sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn man sowas dann tatsächlich macht, was angemessen ist, was benötigt wird auf jeden Fall in der Lausitz in Brandenburg. Aber gut, wie gesagt, muss ja auch irgendwo herkommen. Muss ja auch irgendwie stemmbar sein, sowas.
Ja, naja, und wir sind jetzt eben noch im Filmformat und jetzt ist ein bisschen ernster geworden das Ganze, aber falls ihr vielleicht doch noch ein bisschen was anderes braucht, mal ein bisschen schöne Sachen, dann habe ich noch eine andere Empfehlung, ist vielleicht für dich auch ganz interessant, vielleicht hast du es auch schon gesehen, bist ja auch ein Musiker, Navid, ne, und der Sache sehr verbunden, deswegen hätte ich hier eine Empfehlung und zwar die Doku Quincy auf Netflix, wo es um Quincy Jones geht.
Nicht gesehen,
solltest du aber mal tun, weil Quincy Jones ist ja so ein, den Namen, der war mir irgendwie bekannt, auch was er so ein bisschen gemacht hat, aber der hat Filmmusik gemacht, der hat Michael Jackson damals groß rausgebracht, der ist sozial sehr engagiert, der ist ja auch richtiger Komponist und wie nennt man das hier, Dirigent und so, abgefahren, Alter, was der alles für Sachen gemacht hat und diese Doku arbeitet so ein bisschen sein Leben und Wirken gut auf, sage ich mal. Also das kann man sich super anschauen. Man ist da emotional auch direkt irgendwie so ein bisschen involviert. Und und generell, wer das mag, mal zu gucken, wie Künstler irgendwie arbeiten und wie die gelebt haben. Und das ist echt richtig gut. Da nochmal so als Empfehlung raus. Könnt ihr euch dann nach dem Social Media Dilemma angucken.
Lass mich das ein bisschen unterfüttern. Ich habe hier gerade eine Auswahl von den Filmen, wo er die Filmmusik gemacht hat. Es gibt da Sachen, die sagen einem was. Auf jeden Fall Get Rich or Die Trying, der Film, da hat er die Musik gemacht. Muss man ja sagen, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit 50 Cent. Aber auch in Filmen wie Austin Powers in Goldständer hat er natürlich die Musik gemacht. Ansonsten halt auch viel in den 60ern, 70er Jahren, wo tatsächlich, ich denke mal, deswegen hat auch für Get Rich or Die Trying der Commercial Soundtrack, die Commercial Music, sage ich mal, der Filmmusik sich breit gemacht hat. Man hat nämlich angefangen, ab Ende der 60er Jahre, hat man angefangen, so Compilation Scores zu machen. Das heißt, man hat die Musik nicht mehr, man hat fertige Songs genommen, von Bands, die irgendwie gerade entstehen, von irgendwelchen, weiß ich nicht, Proberaum-Bands oder sonst was, und hat da die Songs genommen und hat die dann über das Label des Filmstudios, sie hatten dann nämlich, die haben angefangen, sich eigene Musiklabel zu machen, an den Filmstudios dran, und haben die dann darüber rausgebracht. Das heißt, die haben nicht mehr dieses große Orchester, sondern die haben sich einfach Bands gesucht, weil in der Zeit Bands halt angefangen haben, die Charts zu dominieren, und haben halt diese Bands, sag ich mal, ans Filmset geholt und mit denen ganze Alben aufgenommen und ganz viele unterschiedliche Interpreten da gemacht. Also ihr werdet so, so Filme wie Easy Rider von 69 sind so die ersten großen Vertreter von diesen Commercial Soundtracks, Commercial Scores, Compilation Scores, weil sie commercially successful sind. Deswegen, und genau. Und er war, denke ich mal, wenn ich das jetzt von den Jahren so sehe, von den Filmen, die er gemacht hat, auch anhand mit den Musikern, mit denen er gearbeitet hat, dass er halt zeitgemäß dessen da auch aufgesprungen ist und auch das mit innoviert hat.
Ja, kann sein. Weiß also, ich jetzt nicht. Aber er hat auch, also was du jetzt beschrieben hast, ist halt, da gibt es einen Film und dann wird da Soundtrack, den es eben schon gibt, von Künstlern, genau. Bands, wird dann eben mit draufgepackt, aber er hat eben auch selber komponiert und so.
Ja, genau.
Genau. Ja. Ja. Kurz noch eine Anekdote, die er am Anfang erzählt. Er ist halt irgendwie in Chicago aufgewachsen und geboren und hat am Anfang gesagt, ich wollte eigentlich früher immer Gangster werden, weil das war, was man da eben so gemacht hat, um irgendwie Geld zu verdienen. Und er kannte keine anderen, ich sag mal, schwarzen Leute, die irgendwas anderes gemacht haben. Und dann kam aber alles anders. Warte mal kurz. Und dann ist es aber so, dass er am Ende, das lasst er jetzt so, dass er am Ende vor diesem Museum bei der Eröffnung dasteht. Und dann ist da eben diese komplette schwarze Kultur praktisch ist in diesem Museum aufgereiht. Unter anderem auch so ein Bereich, wo dann Musik ist und wo so diese ganzen Leute, wo er unter anderem mit drin ist, diese ganzen Leute, mit denen er gearbeitet hat. Und das ist so ein schönes Zusammenspiel, weil eben er sich eben nicht für den Weg entschieden hat, sondern gesagt hat, praktisch er wird jetzt Musiker und baut jetzt sich eine Karriere auf und dann kamen eben andere Leute dazu. Und im Prinzip sein innerstes Bestreben war so ein bisschen auch zu zeigen, dass es irgendwie auch anders geht, so, weißt du? Und jetzt gibt es eben diese Vorbilder. Verstehst du, was ich sagen will? Vielleicht habe ich mich da jetzt ein bisschen verrannt, aber...
Nein. Er hat den Weg geebnet. Er hat, sag ich mal, Leuten überhaupt erst eröffnet oder die Möglichkeit mit auf den Weg gegeben, dass man aus, weiß nicht, so einem Fleck kommt, sag ich mal, solche Karrieren doch anstreben kann. Weil man kriegt natürlich, ne, das ist ja genau das Argument, weshalb man sagt, okay, wir brauchen mehr Queer Identities in, weiß ich nicht, Hollywood-Filmen. Überhaupt davor erstgehend Leute, die überhaupt schwarz sind und in Hollywood-Filmen mitspielen in Hauptrollen, dass man durch diese Identitäts, also dass man dadurch überhaupt erst Möglichkeiten eingeräumt bekommt und sich nicht selber, sag ich mal, in irgendwelche Schicksale dann doch reinarbeitet oder reinlegt.
Genau, er redet halt eben auch sehr viel darüber, dass es eben, ja, dass die Perspektive einfach irgendwie gefehlt hat. Und ich meine, es ist ja heute noch so bei allen möglichen jungen Menschen, dass da manchmal auch, da wächst du an einem Ort auf, wo du nicht mehr, wo du einfach nicht weißt, was du eigentlich jetzt anfangen sollst mit deinem Leben und dann nimmst du eben das Erstbeste, was eben gerade da ist und was irgendwie halbwegs funktioniert. Und noch eine schöne Anekdote, er war dann nämlich auch, es gab ja diesen großen Streit East Coast gegen West Coast mit Tupac und Biggie
gegen die Crips, na klar.
Naja, so diesen großen Streit und kurz bevor die angefangen haben, sich zu erschießen, hat er so ein Treffen einberufen zwischen den allen und da gibt's dann eine Szene, da steht er da und hält so eine Rede und die sitzen alle in diesem Raum, also Tupac, Biggie, dieser wie heißt der, Shug Knight, genau, und die sitzen dann alle in dem Raum und er sagt, Leute, ihr seid so talentiert und ihr macht Sachen, so redet doch mal miteinander und erschießt euch nicht so, und dann, naja, ein paar Wochen oder ein paar Monate später ist es dann trotzdem passiert, aber er hat's halt versucht, ne, er wollte halt die Leute da ein bisschen, dass die sich zusammenraffen. Funktioniert hat es jetzt leider nicht, aber trotzdem, ey, cooler Typ einfach.
Deswegen. Aber klingt nach einem guten, dessen Leben man auf jeden Fall zum einen verfilmen hätte sollen, hat man jetzt gemacht und jetzt ist die Konsequenz daher, schaut euch das an. Ich werde es mir anschauen. Generell habe ich ein großes Faible für Biopics und auch für Musikfilme.
Absolut. Und damit ist das Filmformat hier an der Stelle abgeschlossen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Jingle ab.
Ich schaue gern mal einen Film. Nando, das sagt Nandos Filmformat.
du gerade schon, wo wir gerade schon von Biopics sprechen und auch generell so ganz bildungsbürgerlich gerade irgendwelche Sachen da angestrebt haben und irgendwelche großen Termini gerade schon in den Raum geworfen haben, möchte ich mal ein spontanes Navids Namenpitch hier noch einwerfen.
Na los.
Jingle ab. Navids Namenpitch. Die großen Filme der letzten Wochen, der letzten Jahre, Biopics. Besetzt mit Leuten, die man gerne sieht. Keine Ahnung, generell schon in der Popkultur. Die Shootingstars verkörpern jetzt den Shootingstar in der Geschichte der Menschheit, des Fortschritts, was auch immer, was sie gemacht haben. Wir haben Filme wie, die sich um Marie Curie drehen. Wir haben, Stephen Hawking hat ein Biopic bekommen. Wir haben jetzt gerade einen Film, der heißt Tesla, ne? Und da wird Nikolai Tesla von dem großen Benedict Cumberbatch, niemand anderes als dem großen aktuellen Sherlock-Darsteller, der Neuinterpretation von Sherlock Holmes dargestellt wird. Das heißt, diese großen Personen kriegen diese großen Rollen, kriegen diese großen, wichtigen Filme und werden jetzt nochmal der aktuellen Gesellschaft und der aktuellen Jugend auch nochmal vorgetragen, wie wichtig sie doch sind. Und ihnen wird, sag ich mal, posthum da, mit solchen Produktionen nochmal richtig gewürdigt. Und da muss man ja sagen, schauen wir doch mal nach Paris des 20. Jahrhunderts. Die großen, hochintellektuellen Leute. Wen haben wir denn da? Die Existenzialisten. Ne? Ich denke an Leute wie Camus, an Jean-Paul Sartre. Ich denke an dieses gesamte neue Bild dieser, weiß ich nicht, intellektuellen Bewegungen, die da, sag ich mal, sich breit gemacht hat, ne, die nebenbei auch Romane geschrieben haben, natürlich sowieso in der Philosophie diese ihre großen Fortschritte vorangebracht haben, Bücher rausgebracht haben, Dramentexte geschrieben haben und generell einfach so ein ganz abgeschotteter Kreis irgendwie auch waren, so wie es halt auch ein, weiß nicht, gewissermaßen Fassbinder hier in Deutschland, sag ich mal, war, beziehungsweise in Österreich war. Man hatte so seine Gruppen von Leute des 20. Jahrhunderts in der Nachkriegszeit, wo sich sowieso ganz andere Fragen gestellt haben. Und deswegen, ich mache mich mal jetzt, sag ich mal, an diesem Jean-Paul Sartre fest, an diesem Shootingstar der Pariser intellektuellen Szene. Und warum soll er nicht auch so einen Film kriegen? Warum soll er nicht auch, sag ich mal, so eine Wertschätzung erleben jetzt im Nachhinein? Und warum sollte diese Zeit, die ja noch ziemlich jungfräulich, stiefmütterlich behandelt worden ist, warum sollte die jetzt nicht auch mal so ein bisschen auf die große Leinwand gebracht werden mit so einem mächtigen Biopic, mit einer mächtigen Besetzung, mit einer mächtigen Inszenierung? Ich denke an Jean-Paul Sartre, tagsüber Hochintellektueller. Aber man weiß ja, wie es in Paris so abgeht oder schon immer abging. Sobald dann irgendwie, sag ich mal, 9-to-5 haben die eh nicht gelebt, aber sobald man sich, sag ich mal, mit dem Lesen fertig ist, mit den Vorträgen fertig ist, was passiert danach? Man geht im Club, man geht feiern, man lebt das Nachtleben, sag ich mal, der Stadt. Das Pariser Nachtleben. Tagsüber denken, nachts auch zerdenken, muss man sagen, mit der Zigarette und einem Bier oder sonst was in der Hand. Ne? Und deswegen das große Biopic von Jean-Paul Sartre. Jetzt nicht über seine Werke, über sein Denken, sondern auch über sein Feiern, über das exzessive Leben, sag ich mal, in Paris. Und der Film wird lauten Sartre Day Nightlife.
Perfekt. Sartre Day Nightlife.
Sartre Day Nightlife.
Von
das Leben des Jean-Paul Sartre bei Nacht in Paris. Und ich denke so an so filmische Stilmittel wie bei The Great Gatsby, den Film, den kennst du wahrscheinlich, die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Und er hat hier seine. Ah ja, okay. Dann an die Hörer, die ihn gesehen haben. Es gibt ja diese eine Szene, wo Jay Gatsby zu seiner ersten großen Feier da einlädt und die gesamte High Society da irgendwie rein und raus geht. Und es ist wirklich die krasseste Party, die man sich so vorstellen kann. Natürlich so in den 20er Jahren. Und wie zeigt das dieser Film filmisch? Das macht er sehr interessant. Er spielt ja nicht irgend so ein, weiß nicht, Jazz oder Swing oder was auch immer, sondern als diese Party da losgeht, Tobey Maguire spielt übrigens auch mit als Protagonist, sag ich mal, als dieser Schreiberling, aus dessen Erzählperspektive das ganze Buch passiert. Was für eine Musik wird da abgespielt, als er da irgendwie, weiß ich nicht, sich den ersten Drink nimmt oder was auch immer sich da einschmeißt. Es wird nicht Jazz gespielt, was für die Zeit passend wäre, sondern es wird Flux Pavilion mit I Can't Stop so ein Dubstep-Ding da abgespielt und da hat man diese ganzen Girls, die in 20er-Jahre-Kleidung burlesque-mäßig da rumtanzen, Leute, wie sie da feiern und es wird einfach Dubstep gespielt oder so ein, weiß nicht, Elektro-Track und genau diese kontrapunktierende Musikuntermalung in der Filmmusik, genau die wünsche ich mir da auch, dass irgendwie, weiß nicht, Sartre da in irgendeinem Pariser Club geht und da einfach, weiß ich nicht, Trap läuft oder sowas oder irgendwas, weiß nicht, was nicht in die Zeit passt, aber so ein bisschen ihn einfach so in ein jetziges Partytier verwandelt, weil man muss ja überlegen, wenn man heute irgendwie Leute zu Jazz tanzen sieht, denkt man sich, ja okay, es hat dieses Alte und man kann deswegen mit dem nicht ganz so sympathisieren oder kann sich mit dem nicht so gleichstellen, dass man irgendwie merkt, ah okay, er ist einer wie ich, der halt auch Party macht, sondern muss irgendwie das in einen aktuellen Kontext bringen. Vielleicht muss es einfach auch ein Sartre sein, der irgendwie zu Niska, irgendeinem französischen aktuellen Trap-Shooting-Star irgendwie da, keine Ahnung, updanced mit einer Gucci-Tasche oder was auch immer oder vielleicht zu Capital Bra oder einem Samra, was auch immer, was irgendwie gerade angesagt. Oder zu einem Apache. Ich will Jean-Paul Sartre im Pariser Club zu Apache tanzen sehen!
Das machen wir jetzt hier sofort möglich. Wir machen sofort Petition und dann geht's los. Ja, schreiben wir mal an die Filmstudios hier. Bavaria, dies, das. Wir wollen Sartre im Club. Ins Berghain. Wir schicken Sartre ins Berghain. Das ist der Pitch. Das ist der
Wie
Pitch
geil für den Film. Das? Wie geil wäre das? Also auf jeden Fall, mein Pitch war erstmal der Filmtitel und so ein bisschen die Prämisse. Was ihr draus macht, liebe Leute, die nächste Millionenidee liegt in eurer Hand, aber beteiligt mich. Erstmal Jingle ab. Danke fürs Zuhören.
Navids Namen-Pitch.
Willkommen zurück, Nando. Das war ein ziemlich rubrikengeschwängertes Buongiorno, John Porno, Buona Sera, Michael Sarah. Ein ziemlich rubrikengeschwängertes Ausgäblein dieses Podcasts. Wir sind noch ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Ich muss sagen, ich frage einfach mal in die Runde. Ich mag es gar nicht so, wenn die Podcast-Folgen so lang sind. Wir sind jetzt wieder über 60 Minuten, nehme ich an. Ich frage mal euch Hörus, bevor ich irgendwie Nando da immer ausbremse, beziehungsweise jetzt schon wieder ausbremse, weil ich langsam schon so ein Abspann irgendwie gerade einfade. Zumindest in meiner Abmoderation. Wie findet ihr das? Wie lange sollte die perfekte Stimmzufolge sein? Sagt uns das. Und wir machen das vielleicht gar nicht. Oder wir richten uns vielleicht gar nicht danach. Erstmal nur, um zu hören, was da eure Meinung ist.
Ja, genau. Erstmal könnt ihr eure Meinung hier ablassen. Könnt ihr uns ruhig sagen. Schön bei Instagram schreiben oder so. Der Quotenrote oder Scheuch jetzt neuerdings.
Scheuch-Unterstrich.
Unterstrich Scheuch oder Scheuch-Unterstrich?
Scheuch-Unterstrich. Scheuch war leider schon vergeben. Tut mir leid.
Es ist deine Tragödie.
Tut mir leid, keine Zeichen, frei.
Oder ihr schickt es einfach auf den Stimmt so Podcast-Account auf Instagram. Da sind wir erreichbar für euch. Da haben wir ein offenes Ohr für euch.
24/7.
Also, lange Folgen, kurze Folgen. Wie ist es bei euch?
Lange Abmoderation, kurzer Sinn vor allem auch. Nando, mir schwebt, guck dir mein Herz an, guckst dir an, siehst du es?
Junge, da hebt sich die Brust aber ganz schön auf und ab, ganz schön deutlich.
Aber darauf ist nichts. Ich habe nichts auf dem Herzen. Hast du noch was auf dem Herzen, Nando?
Nein, ich habe sehr viel losgelassen heute. Ich bin ein bisschen erleichtert, ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich fand es auch schön, dass wir auch mal ernste Themen angesprochen haben.
Ja, also, kann man nochmal machen.
Ich finde es auch wichtig und man muss auch, es ist nicht immer nur Spaß, liebe Freunde.
Es ist immer nicht nur Spaß und Fun, es ist auch mal Realität und Ernst und kurz vor Herzinfarkt.
Eben, wir sind nicht nur eure blöde Baden, wir sind nämlich auch fühlende Individuen. Und vor allem besonders fühlende Individuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, stimmt so. Der Podcast 2 Namen der Lausitz hier, der Quotenrote und Scheuch Unterstrich, sagen jetzt aber erstmal ihre magischen 2 Worte.
Stimmt so.
Wow, was für eine tolle Folge.
Oh, schön. Reichhaltig würde ich die bezeichnen, als reichhaltige Folge.
Zeit verging auch gut.
Ich gehe jetzt Kickflips machen.
Was machst du?
Ich gehe jetzt wieder Kickflips machen.
Oh, mach mal. Ich mache jetzt wirklich, ich schmeiß mir jetzt auch aufs Brett.
Jawohl. Hals- und Beinbruch.
Also hoffentlich nicht.
Stimmt so.
Der Boy sitzt in der Baum, gib mal was trinken. Stimmt so.